Ich begrüße jetzt im Studio unseren Geschäftsführer Michael Menzel. Hallo Michael.
Schönen guten Tag.
Da, du warst am 30. April, also kurz vor Walpurgisnacht in Karlsruhe bei dem Verfahren gegen unseren Redakteur Fabian. Vorwurf ist Unterstützung einer kriminellen Vereinigung oder sowas?
Eine verbotene.
Verbotene Vereinigung.
IMC links unten.
Genau. Links unten in die Media durch eine Verlinkung auf ein Archiv, das alte Beiträge von links unten in die Media hat. Jetzt gab es da ein Gutachten bezüglich der Technik dieses Archivs. Kannst du gerade mal erklären, welche Bedeutung das hat und was bei dem Gutachten, was der Gutachter so erzählt hat?
Oh, es war eine Nachhilfestunde für alle, die im Saal waren. Zur Freude des Staatsanwaltes gab es praktisch ja keine Öffentlichkeit. Ich war die Einzige. Wäre ich nicht da gewesen, hätte es gar keine Prozessöffentlichkeit gegeben.
Aber du hast was gelernt wenigstens.
Ich habe was gelernt. Ich glaube, das Gericht hat was gelernt. Die Staatsanwaltschaft hat was gelernt. Und auch die Verteidigung und der Angeklagte haben was gelernt. Auf jeden Fall geht es sich darum, dass es ein statisches Archiv ist, wie das administrierbar ist, wie viel Aufwand dazu da ist, nämlich so gut wie gar nichts, wenn es mal hochgestellt worden ist, sondern wenn vorher die Software richtig gemacht
worden
ist.
Das heißt, es bedarf nicht der kriminellen Typen, die das ständig beladen oder sonst wie.
Nein, das ist ja sowieso nicht. Also das war ja von vornherein eigentlich für jeden lebenskundlich praktischen Menschen schon sehr, sehr offensichtlich. Es ging eigentlich im letzten Teil dann noch um das, was aufgeworfen worden war in der Frage der Verlinkung selbst. Da ist ja in dem Artikel ein Hyperlink auf die Adresse gerichtet. Und da ergab sich dann auch nochmal eine neue Erkenntnis, dass zum Beispiel viele jetzt mittlerweile unter dem Gesichtspunkt der Usability zum Beispiel es ganz selbstständig machen, dass ein Text, der eingegeben wird, zum Beispiel bei Twitter, jetzt heißt es ja Musk X, dass das dann automatisch in eine URL, also eine Domain-Adresse umgewandelt wird. Und man kann das als User auch gar nicht zurück machen. Mittlerweile machen das auch viele Textverarbeitungsprogramme, aber auch Webseiten, diese Content-Management-Systeme, wo du was hochlädst. Da gibt es Module für, damit das ganz einfach dann wird. Du gibst nur noch einen Text ein und dann wird es auf einmal selbstständig umgewandelt. Manche machen das reversibel, andere machen es wieder nicht reversibel und so weiter. Und dazu hat er auch noch was ausgeführt. Das war so im Prinzip der Schluss des Gutachtens von diesem Gutachter. Im Ergebnis ist es relativ klar, die Open Posting Plattform ist was anderes als dieses statische Softwarearchiv. Und für mich stellt sich eher eine ganz andere Frage, weshalb über das so lange Bericht erstattet bzw. begutachtet werden muss, weil nach meiner Auffassung, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahre 2020, der Verbotsgegenstand eben nicht diese Internetadresse links unten in die Media.org ist, worauf jetzt mittlerweile auch dieses Archiv verlinkt wird über verschiedenste Schritte von wer das gemacht haben kann, können x Leute gewesen sein, ja, weil diese Domainadresse gar nicht in die Verbotsverfügung nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes überhaupt aufgenommen ist, sondern nur verboten ist der Betreiberkreis. Das ist natürlich klar, wenn da drinnen die Leute sind, die Webseitenadministratoren sind, Webserveradministratoren sind und so weiter, dass die natürlich dort dann nicht tätig werden dürfen, aber sie sind es ja auch nicht. Schon am 25.08.
Also, ist das verstehe
ja
ich jetzt also richtig. Es ist dadurch, dass sie zum Verein erklärt worden sind, der diese Webseite betreibt, ist das Betreiben dieser Webseite verboten. Die Webseite an sich ist nicht verboten und schon gar nicht das Archiv.
Ja, das sehe ich nicht. Also da müsste es einen fortgesetzten Betreiberzusammenhang geben oder aber eine Ersatzorganisation, die aber auch verboten sein müsste, wieder verboten sein müsste. Also so ist die rechtliche Konstruktion dieses Paragraphen 85 auf jeden Fall in der allgemeinen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes aufgefasst.
Aber das Oberlandesgericht sei ja da eine fortgesetzte Straftat irgendwie oder...
Ja, das tut es. Das will ich gar nicht einschränken. Das ist nochmal wieder was ganz anderes. Es kann es aber nicht sehen, meines Erachtens auch rechtlich nicht. Aber das ist meine Rechtsmeinung und zwei Juristen, drei drei verschiedene juristische Meinungen, aber in gewisser Weise ist es schon ein bisschen skurril, wenn man dann so das Ziel in Form eines eingeführten Phoenix-Interviews des damaligen Bundesinnenministers de Maizière hört, der auf jeden Fall um jeden Preis nicht nur den Betreiberkreis, sondern überhaupt diese Webseite aus dem Internet vertreiben wollte und unsichtbar machen wollte auf Dauer. Und wenn man dann sich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 2,5 Jahre später, glaube ich, ist das gewesen, wo drin nun explizit der Regelungsgegenstand des Verbotes eingeschränkt wird, nur auf den IMC, nicht auf die, was in der Verbotsverfügung drin gestanden hat, Webadresse und deren Nutzung. Das wird ausdrücklich ausgenommen in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Also von daher ist das aus meiner Rechtsansicht, aber ich bin ja nur ein Publiker, ehrenamtlicher Geschäftsführer bei Radio Dreieckland, ist dies sowieso in gewisser Weise, hat es durchaus gespenstische Züge, auch in rechtlicher Hinsicht, was das OLG dort gemacht hat. Aber gut, wir klären das jetzt in diesem Verfahren. Ja. Das Gutachten ist insofern sehr lehrreich und ich hoffe mal, die würden das auch nochmal publizieren oder sonst was. Da kann man sehr vieles draus lernen, finde ich auf jeden Fall. So, das ging dann also praktisch noch bis den ganzen Vormittag und auch teilweise den Nachmittag. Aus Sicht des Gerichtes, glaube ich, waren damit jetzt die Beweisaufnahme, was das Gericht Beweis aufnehmen wollte, weitestgehend beendet. Und das Gericht forderte dann alle auf, doch nochmal Beweisanträge jetzt so zu stellen. Und da kam dann der Staatsanwalt mit seinen Beweisanträgen. Erstmal sagte er, okay, nehmt doch mal ein paar Artikel von Radio Dreieckland auf der Webseite, die auf dieses Archiv verlinken, noch mit auf, zusätzlich zu dem Artikel, um zu zeigen, wie notorisch Radio Dreieckland gegen das Verbot, sage ich jetzt Gedankenklammer auf, Klammer zu. Ja,
nach Meinung der Staatsanwalt nach ist Meinung es verboten, nach deiner Meinung nicht.
Ja, wie der Staatsanwalt das nochmal wieder eingeführt hat. So, interessant ist, sind die Artikel, würde ich sagen. Zum Beispiel der Artikel vom 9.9.2017, wo es eine Solidaritätserklärung gibt. Da wird von der aktuellen Redaktion, da wird sehr ausführlich nochmal die Bedeutung dieses Indymedia-Netzwerk, wie es entstanden ist und so weiter, hervorgehoben. Wird auch die Differenz zu Radio Dreieckland und so weiter nochmal aufgemacht. Aber wird sich solidarisiert, dass man Medien nicht verbieten darf über diesen Weg, begründet. Und insofern kann der Staatsanwalt das gerne nochmal für sich selbst auch nochmal lesen, um dann die Anklage fallen zu lassen, weil diese Erklärung der aktuellen Redaktion damals war eine sehr vernünftige Erklärung, wie ich finde, aus meiner heutigen Perspektive. Da gibt es keine Verlinkung zu der Archivseite. Ja, und dann stellte er den Antrag auf Beweisanregung, nämlich dass jetzt Fabis Handys und vorliegende USB-Sticks ausgewertet werden sollen. Da kam dann sofort die Nachfrage vom Vorsitzenden Richter, ob er das alles wolle oder ob er das nur auf den Zeitraum 12. Juli bis 30. Juli 2022 ist das jetzt beschränken wolle, weil am 12. hatte er die Einstellungsverfügung gemacht, dass nämlich links unten in die Media nicht als kriminelle Vereinigung bezeichnbar ist. Das ist ja ein Verfahren, das er 5 Jahre lang geführt hat und das auf Anzeige eines AfD-Landeschefes aus Niedersachsen, also dem Bundesland, wo auch die Heise-Truppe ihr Unwesen treibt und die Gründungs weitere und so weiter. Das war die Einstellungsverfügung und 30. war eben halt die Publikation dieses Artikels von Fabi mit der Verlinkung auf das
Archiv. Da steht dahinter, er ist vielleicht angerufen worden von irgendwelchen, da musst du was machen. Das ist eine gute Gelegenheit, um auf unser Archiv zu
So ist ja die Überlegung wahrscheinlich da drin. Und in diesem Zusammenhang haben ja auch wir jetzt als Drittbetroffene nochmal von unserem Recht auf rechtliches Gehör Gebrauch gemacht und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, weil damit dann wir wir wissen ja alle, dass viele von uns ihre Handys und auch ihre USB-Sticks und ihre Arbeitsmittel selbst für Zwecke von Radio Dreieckland nutzen. Und das, damit findet denn selbst in so einem kurzen Zeitraum von 2 Wochen oder knapp 3 Wochen, würde dann ein ziemlich tiefer Eingriff, wenn man das auswerten würde, und sei es nur mit Namen von 5 Verbotsadressaten und Fabi, also die, denen da damals das Verbot ausgehändigt worden ist, 2017, gegen die jetzt ja die Staatsanwaltschaft...
Das brauchen wir jetzt vielleicht nicht so in allem Detail, was er da auswerten will. Wir wissen es letztendlich ja nicht. Nee. Wir wissen natürlich auch nicht, welche Redaktionsgeheimnisse da betroffen sein können, aber es können welche betroffen sein.
Es ist möglich. Und wenn du viele Namen dort eingibst, erst mehr, dann findest du natürlich Trefferlisten, die gehen über die Bandbreite der deutscher oder fremder Vornamen zum Beispiel. Ja? Mhm. Und damit kommst du dann natürlich im Bericht in absolute Bereiche, die durch das Redaktionsgeheimnis, den Informantenschutz und den Quellenschutz geschützt sind, hinein. Selbst in kurzen Zeiträumen. Ja? Und das ist...
Man muss ja vielleicht auch mal die Verhältnismäßigkeit betrachten. Das Handy ist ja nicht abgehört. Das heißt, er hat wahrscheinlich dann nur die Kontaktdaten. Bei Gott, was will er denn damit an beweisen, selbst wenn Fabi mit irgendjemandem, von dem er vermutet, dem es aber auch nicht beweisen kann, aus dem mutmaßlichen Kreis telefoniert hätte, was wir nicht wissen.
Dann wäre journalistische Recherche, also das ist ja sowieso, das ist doch sowieso ein Quark, ja? Das wäre dann journalistische Recherche und nichts anderes. Also da hat auch die Anwältin vollkommen zu Recht nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das überhaupt nicht so gehe. Und dann gab es natürlich einen Streit darum. Der Staatsanwalt hat gleich erklärt, wenn ihr dieser Beweisanregung nicht folgt, dann werde ich den als formellen Beweisantrag stellen. Mhm. Und umgekehrt hat die Verteidigung erklärt, wenn sie dem stattgeben sollten, dieser Beweisanregung zur Auswertung in diesem Zeitraum, werden wir einen Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht zum Schutze des Redaktionsgeheimnisses und des Quellenschutzes und so weiter aus Artikel 5.1 Satz 2 Grundgesetz stellen. So, und jetzt ist das Gericht natürlich in einer netten Lage und muss darüber bescheiden. Ich glaube, vielleicht haben sie es jetzt schon entschieden, dass wir wird, glaube ich, die große Kammer machen, also die Berufsrichter werden das alleine machen. Ich weiß gar nicht, wie das genau das Verfahren ist, aber bis heute sollte das eigentlich entschieden sein. Und so wird dann also praktisch entweder jetzt das Verfahren so weitergehen, einerseits in die Richtung, der Staatsanwalt stellt seinen Beweisantrag, und auf der anderen Seite müssen dann diejenigen, gerade aus der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ja auch dann den Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht stellen. So, das ist, und das Gericht muss dafür Sorge tragen, dass das Verfahren bis zum September beendet ist, weil dann läuft wieder die immer unterbrochene Verjährung, die ja immer neu anläuft, an mit die läuft da ab, die 6-Monats-Frist. Ja?
In einem offiziellen Beweisantrag würde natürlich der, wenn er abgelehnt wird, der Staatsanwalt auch Munition für
Revisionen
sammeln.
Ja, natürlich. Wird er sammeln und das Gericht wäre gehemmt, wenn unser Antrag von Fabis Verteidigung dann durchgeht beim Bundesverfassungsgericht. Und es wäre in dem Punkt auch Klarheit mal geschaffen. Ja, ist ja vielleicht auch nicht so dumm, dass man das dann nochmal wieder hätte. Ja, das war so ungefähr der Ausgang dann. Das Gericht wird dann ja in der Hauptverhandlung am 14. und am 16. Da werden dann diese Anträge erst gestellt werden können, also in knapp 2 Wochen so ungefähr. Und so zieht sich der Prozess wahrscheinlich mindestens bis zum 4. Juni hin. Diese 2 Termine, die ich jetzt gerade genannt habe, 14. und 16. sind die nächsten Termine in dieser Angelegenheit. Und ja, schauen wir mal, wie das sich dann entwickeln wird.
Man hat so das Gefühl, die Sache wird einfach immer größer. Es fing mit einem ganz kleinen Punkt an und dann wird immer mehr reingemacht, weil man da nichts kriegt.
Artikel, ja, das ist ja ganz interessant. Der Artikel ist ja wirklich ein richtig gehender Witz. Aber offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft und dann das OLG, der zweite Strafsenat Stuttgart, hatte offensichtlich vor, doch die Maßstäbe mal ein bisschen zu verschieben, was die Verfassungsrechtsprechung vorgibt in Bezug auf die Wahrung der Pressefreiheit und der Medienfreiheiten aus dem zweiten Satz unseres Grundgesetzes, Artikel 5, ja, in dem ersten Absatz. Die wollen sie offensichtlich weiter eindampfen. So bewerte ich das jetzt politisch, nicht juristisch, aber politisch, dass es ihnen um die und sowas geht. Also wenn man sich auch die schnelle Bereitschaft des OLGs angeguckt hat, seinen Beschluss, der de facto schon eine Vorwegnahme so ungefähr oder Vorverurteilung von Fabian dargestellt hat, ja, wenn man sich sowas so anguckt, dann ist wohl die politische in juristische Form gekleidete politische Intention doch zumindest, sagen wir es mal so, sich aufdrängend, wenn nicht sogar naheliegend.